Das schließe ich in der Tat nicht aus, dass sozusagen im Hintergrund ganz, ganz viel abgelaufen ist, von dem wir nichts wissen und vielleicht auch nie was erfahren werden, dass man im Prinzip, dass die Iraner die Zustimmung inoffiziell gegeben haben für einen ganz kleinen begrenzten Schlag, das war es nämlich heute auch, und versprochen haben, dass sie nicht eskalieren werden. Entgegen der Aussagen, die sie vor einer Woche getroffen haben.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und weiterhin in Israel. Und heute Nacht, muss man sagen, oder am frühen Morgen, es ist Donnerstag, ist das passiert, worauf viele gewartet haben. Israel hat den Iran angegriffen. Es ist aber anders passiert, als viele gedacht haben. Und vor allem will Israel offiziell nicht darüber sprechen. Und auch der Iran erwähnt Israel nicht, obwohl das Land bzw. deren Vertreter noch vor wenigen Tagen gewarnt haben, dass man dann sofort Israel angreifen würde, wenn es einen Angriff gegeben hat. Also viele Fragen, die es gibt, und ich könnte mir niemanden Besseres vorstellen als Professor Carlo Marsala, Militärexperte, Professor an der Bundeswehr-Universität, und er war hier schon einmal im Podcast zu Gast und ich kann sagen, er hat mit die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Dazu erstmal Glückwunsch, Carlo, und vielen Dank, dass du wieder da bist.
Vielen Dank, Paul, nochmal da sein zu dürfen.
Carlo, wie muss man sich das vorstellen in so einer Nacht? Der Militärexperte Deutschlands, den viele Menschen auch kennen, hast du da das Handy immer neben dir? Hast du gerade jede Nacht gewartet, dass es losgehen könnte?
Ja, in der Tat. Ich habe seit sozusagen der darauffolgenden Nacht, nachdem der Iran Israel angegriffen hat mit diesen 300 Drohnen, Mittelstreckenraketen und ballistischen Raketen, bin ich im Prinzip jede Nacht so viel an der Waffe, wie ich kann, um zu gucken, ob es eine iranische Reaktion gibt, weil ich mit der eine israelische Reaktion gibt, weil ich mit der auch gerechnet habe. Und ich habe sie heute Nacht verpasst, muss man ganz einfach sagen. Sie war zu spät, aber heute Morgen habe ich dann gesehen, als ich aufgestanden bin, was da passiert ist.
Ich hab's nicht verpasst, aber es war knapp. Ich war auf dem Weg zum Flughafen, Carlo, wollte eigentlich, weil ich zu einer Veranstaltung nach Berlin wollte, für einen Tag rausfliegen, weil mir auch sehr, sehr viele gesagt haben, es könnte noch dauern. Ich weiß, risikoreich, aber ich dachte schon, in der Nacht gab's die ersten Gerüchte, wo Leute davon sprachen. Aber ich dachte, ich fahre mal zum Flughafen und wenn ich um 5 Uhr fliege, dann werde ich's ja mitbekommen, ob's passiert. Und dann war ich beim Einsteigen in den Flieger und da gingen dann die ersten Meldungen hoch und es war gar nicht so leicht rauszukommen wieder, also auf die andere Ebene in dem Flughafen, und das habe ich dann geschafft in der Security, aber habe dann jetzt den ganzen Morgen, den ganzen Nachmittag durchgeschaltet und gearbeitet, also ich habe noch nicht richtig geschlafen, deswegen entschuldige ich direkt für meine Fragen. Ja. Aber was mich am meisten interessiert an dieser Sache, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Wie erklärst du dir, dass es so wenig Informationen gibt, und was weißt du darüber, was tatsächlich passiert ist?
Also zur ersten Frage, dass es so wenig Informationen gibt, erkläre ich mir dadurch, dass keine Seite, also weder die Israelis noch die Iraner, ein Interesse daran haben, dass dieser Austauschkonflikt jetzt noch weiter eskaliert. Also jetzt es wieder einen iranischen Gegenschlag sozusagen gibt. Da hat der Iran kein Interesse dran und die Israelis halten sprichwörtlich den Ball flach. Du hast es ja erwähnt, es gibt ja keine offizielle Bestätigung, dass Israel das war. Und interessanterweise nimmt der Iran oder die iranischen Nachrichten nehmen das ja genauso auf. Die sagen ja auch, wir wissen noch nicht, wer es war. Und Iraner werden auch lange Zeit behaupten, dass sie nicht wissen, wer es war. Weil keine der beiden Seiten ein Interesse daran hat, dass das in einem wirklichen Krieg zwischen dem Iran und Israel mündet. Was wir wissen, alles relativ spekulativ, ein sehr begrenzter Angriff auf den Militärflughafen in Israel, parallel dazu ein Angriff in Syrien, wo es ein Treffen zwischen Iran unterstützten Milizen und wohl den Islamischen Revolutionsgarden gab und ein Angriff wohl im Irak auch mit dem gleichen Ziel. Also letzten Endes zwei Angriffe der Sorte, die wir schon lange kennen, die man ja jetzt im Zuge dieses Konfliktes immer als Schattenkrieg bezeichnet, und einen Angriff direkt auf iranisches Territorium der von beiden Seiten im Prinzip komplett runtergespielt wird und wo der Beischlag gehalten wird.
Aber was wissen wir über diesen Angriff auf diesen Luftwaffenstützpunkt? Was ich gehört habe von meinen israelischen Quellen, also du hast ja vollkommen recht, offiziell sagt niemand was, aber natürlich gibt es im Hintergrund Leute, mit denen wir Journalisten sprechen. Da habe ich auch relativ schnell die Bestätigung heute Nacht bekommen, dass es den Angriff gab, und auch relativ viele Details dazu. Und zwar hieß es mir gegenüber von Militärvertretern, es sei um einen Angriff Auge um Auge, Zahn um Zahn gegangen. Es sei darum gegangen, dort anzugreifen, wo in gewisser Weise der Angriff auf Israel vor rund einer Woche den Ursprung hatte. Deswegen wurde spekuliert, es könnte sich da um den Ort gehandelt haben, wo irgendetwas zumindest hierher geschickt worden ist. Drohnen, vielleicht Raketen, vielleicht auch einfach nur die Basis. Was aber mir niemand beantworten konnte, erstens, mit was Israel genau angegriffen hat und zweitens, was damit zerstört wurde. Was weißt du darüber?
Also, was ich darüber weiß, aber das ist halt auch ein bisschen vage und das ist sozusagen über die ganze OSINT-Community, es gibt ja Bilder, es werden wahrscheinlich Drohnen gewesen sein, es werden keine Raketen gewesen sein. Das ist relativ begrenzt, was man da sieht, was da sozusagen, wie viel Rauch da aufsteigt.
Du musst einmal erklären, OSINT für unsere Zuhörer.
Open Source Intelligence, das ist eine Community, die nimmt Bilder aus dem Internet, die verfügbar sind oder andere Quellen und überprüft die dann mit spezieller Software, geolokalisiert die, also guckt, kommen diese Bilder wirklich aus der Gegend, wo diese Quelle behauptet, dass die Bilder herkommen, sind diese Bilder wirklich von gestern Nacht und so weiter und so fort. Und da gibt's zwei Schlussfolgerungen. Drohnen und aller Wahrscheinlichkeit nach der Militärflughafen. Das macht deshalb Sinn, weil der Militärflughafen in der Tat einer ist, der vor einer Woche genutzt wurde, um einen Teil der Drohnen bzw. Raketen nach Israel zu schicken.
Jetzt habe ich in meiner letzten Folge mit Michael Wolfsohn viel darüber gesprochen, warum aus der Sicht von Professor Wolfsohn ein Angriff Israels keinen Sinn macht, aus seiner Sicht. Ich habe auch viel mit ihm über Verschwörungstheorien in dem Zusammenhang gesprochen, also wer mit wem eigentlich dealt. Und jetzt war es heute so, dass mich viele Freunde angerufen haben, denen ich jetzt schon versprochen hatte, Mensch, ich bin mal für einen Abend da, und denen ich dann erklären musste, dass ich mal wieder nicht komme, dass die mich aber sofort gefragt haben, sag mal, das klingt doch wie ein abgekatertes Spiel. Wie kann das denn sein, dass das jetzt alles so friedlich ist? Ihr in den Medien erzählt seit einer Woche, dass da so ungefähr ein großer Krieg wartet und die Iraner drohen und die Israelis drohen. Und jetzt ist es so, dass die Israelis offiziell gar nichts sagen und die Iraner so tun, als hätte Israel gar nicht angegriffen. Kannst du dir vorstellen, dass in diesen ganzen letzten Tagen es da irgendwelche Art von Absprachen gab zwischen diesen beiden Ländern über Mittelsmänner, dass man sagt, ja, wir machen dies und ihr macht dann das. Und das ist das, was mich viele Leute gefragt haben, weil sie gesagt haben, es kann doch gar nicht so unfallfrei, einwandfrei alles verlaufen.
Also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich habe vor einer Woche einem Journalisten in einem Gespräch gesagt, der mich halt auch fragte, wird Israel reagieren? Ich sag, Israel wird reagieren. Ich sag, Israel sucht gerade nach Möglichkeiten, nicht letal zu reagieren. Also das heißt zu reagieren, aber dabei keine Zivilisten zu töten. Und dann habe ich gesagt, und ich schließe es nicht aus, dass man jetzt einen Deal schließt, zu sagen, einen hat Israel frei. Und das schließe ich in der Tat nicht aus, dass sozusagen im Hintergrund ganz, ganz viel abgelaufen ist, von dem wir nicht wissen und vielleicht auch nie was erfahren werden, dass man im Prinzip, dass die Iraner die Zustimmung inoffiziell gegeben haben für einen ganz kleinen begrenzten Schlag, das war es nämlich heute auch, und versprochen haben, dass sie nicht eskalieren werden. Entgegen der Aussagen, die sie vor einer Woche getroffen haben. Weil also du siehst ja, wie in der letzten Woche Gott und die Welt offiziell auf Israel eingewirkt hat, möglichst nichts oder wenig zu tun. Und ich vermute mal, dieser gleiche Druck wird auch auf die Iraner ausgeübt worden sein. Allerdings kann ich dir nicht sagen, von wem.
Und du hältst es theoretisch für möglich, dass diese Erzfeinde, die ja auch in der Öffentlichkeit die Hassparolen, vor allem, oder also, was der Iran macht gegen Israel, die Juden vernichten wollen und Israel auslöschen wollen, dass so ein Land dann oder einzelne Vertreter des Landes über indirekte Wege tatsächlich mit den Israelis einen Deal machen könnten?
Also ich halte es für nicht ausgeschlossen, weil wenn du siehst, die Reaktion der Iraner bis jetzt ist ja so verhalten und selbst, ich meine, es gibt einen Tweet der Revolutionsgarden, der sich über sozusagen die Drohnen lustig macht, die angeblich benutzt wurden. Ja, also selbst die Hardliner im Iran spielen diesen Vorfall extrem runter und schaffen damit eine Stimmung, wo keiner legitimerweise jetzt einen Gegenschlag gegen Israel fordern kann.
Und wie ist dann zu erklären, dass man in den letzten Tagen so harte Geschütze rausgeholt hat und sich gegenseitig, also der Iran gesagt hat, wir greifen Israel dann sofort wieder an, Israel, die gesagt haben, wir werden auf jeden Fall zuschlagen. Warum war das dann so?
Weil es darum, also es ging ja aus israelischer Perspektive, ging es ja darum, zu sagen, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen. Und deshalb war von Anfang an klar, dass Israel was machen muss. Israel hätte nicht darauf eingehen können, was Biden oder Blinken oder Baerbock im Prinzip den Israelis geraten haben, zu sagen, na guck mal, eure Luftverteidigung war so exzellent, ihr braucht jetzt nicht zurückzuschlagen. Nein, natürlich musste man bei diesem massiven Angriff zurückschlagen. Und gleichzeitig hat aber auch Israel kein Interesse an einer Eskalation. Und deshalb ist diese Begrenztheit, zeigt ja Folgendes. Wir stellen unsere Abschreckung wieder her. Und was man ja auch sagen muss, wir sind in der Lage, die iranische Luftverteidigung zu penetrieren, zu durchdringen und relativ tief im Iran präzise Schläge durchzuführen. Also, damit hat man die Abschreckung zwischen diesen beiden Akteuren zunächst einmal wiederhergestellt. Und das war das Ziel, und mehr nicht.
Wenn wir auf den Iran schauen, wie ist zu erklären, dass der Iran so reagiert hat, wie er reagiert hat, jetzt unabhängig von der Frage, was die Absprachen angeht? Hat der Iran am Ende Angst gehabt, dass es zu einem großen Krieg kommen könnte und dass der Iran dem nicht gewachsen wäre?
Ja, definitiv. Du siehst das schon vor einer Woche. Vor einer Woche schreibt die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen, schreibt noch während der Angriff des Irans auf Israel läuft, schreibt einen Tweet und in dem stehen drei Sachen drin. Das eine ist, das war's. Das zweite ist, wenn die Israelis jetzt reagieren, werden wir härter zurückschlagen. Stellt sich raus, haben sie nicht getan. Aber das Interessante ist das dritte. Das dritte, was sie schreiben, und zwar in Großbuchstaben. Weißt du, wie Donald Trump seine Tweets früher immer geschrieben hat? In Großbuchstaben und die Amerikaner sollen sich raushalten. Und ich glaube, das sind die große Angst des Irans ist, wenn sie jetzt nochmals reagieren und dieser Krieg zwischen Iran und Israel dann voll ausbricht, stehen die Amerikaner, ob begrenzt oder vollumfänglich, an der Seite der Israelis militärisch und das wäre eine Katastrophe für den Iran.
Jetzt ist der Tag des Angriffs, der 19.04., ausgerechnet der Geburtstag des Mullah-Anführers Khamenei. Ist das Zufall? Hat man das so mitgenommen aus israelischer Sicht oder war das die ganze Zeit klar seit diesem Samstag, da ist der 19.04., da hat der Religionsführer Geburtstag, der Anführer der radikalen Iraner, da machen wir das?
Also es ist ja nach diesem Angriff des Irans auf Israel sind ja mehrere Optionen diskutiert worden im israelischen Militär und mit der israelischen Politik. Es sind ja auch durchaus Optionen diskutiert worden, zum Beispiel die Nuklearanlage und die Anreicherungsanlage anzugreifen. Aber nachdem man sich wohl dazu entschieden hat, einen Angriff durchzuführen, der definitiv nicht eskalatorische Folgen haben sollte, ist natürlich dieses Datum symbolisch. Also dann nimmt man genau dieses Datum, um auch natürlich eine symbolische Message zu senden, nämlich zu sagen, an deinem Geburtstag sind wir in der Lage, deine Luftverteidigung zu durchdringen und egal wo wir wollen, das ist ja die Message, einen präzisen Schlag durchzuführen. Das ist unser Geburtstagsgeschenk an dich.
Und gehst du davon aus, dass jetzt das, was die politischen Anführer des Iran wollen, nämlich gar nicht über Israel sprechen, Israel hat uns gar nicht angegriffen, dass das funktioniert, auch auf Dauer. Denn heute Morgen, als ich die ersten Informationen bekommen habe, da hieß es auch immer, wir wissen nicht, wie noch weitere Hardliner auftreten könnten, die dann unzufrieden sind mit dem, was dort passiert ist, nämlich, dass es keinen Gegenschlag gegeben hat. Und die Menschen im Iran sind ja auch nicht völlig bescheuert. Die haben Zugang zum Internet, die werden ja wissen, oder der Großteil wird wissen, was wirklich passiert ist.
Ich glaube, das lässt sich doch weiter aufrechterhalten. Und wie gesagt, deswegen habe ich gerade eben nicht ohne Zufall die Revolutionsgarde zitiert, weil selbst die spielen den Angriff herunter. Und das sind ja sicherlich gehören mit zu den Hardlinern, die wir im Iran haben. Aber selbst die sind darum bemüht, sozusagen aus diesem Vorfall kein großes Anführungszeichen Drama zu machen, damit nicht eine Stimmung innerhalb dieser militärischen und politischen Elite entsteht, die jetzt sozusagen darauf dringt, einen Gegenschlag gegen Israel durchzuführen. Und ich glaube, letztendlich, die Bevölkerung wird natürlich sehen, und die Opposition wird natürlich sehen, was da passiert ist und das, was die Mullahs sagen, gelogen ist. Aber ich glaube, auch die haben ja kein Interesse an einem Krieg gegen Israel. Weil bei denen, je nachdem wie Israel dann diesen Krieg führen würde, würden die ja auch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Du hast es angesprochen, es gab noch sehr viel mehr Optionen, die auf dem Tisch lagen. Und ich habe hier in den Tagen, seitdem ich da bin, auch viele Berater, Politiker getroffen, die eben immer wieder über diese Atomanlagen auch diskutiert haben. Ich persönlich muss sagen, ich bin immer davon ausgegangen, dass diese nicht angegriffen werden, zumindest nicht jetzt. Und dennoch habe ich mich ertappt bei der Frage, wenn man sich jetzt rein in israelische Perspektive reindenkt oder in israelische Interessen. Wenn Israel verhindern will, dass der Iran zur Atommacht wird, muss man dann nicht diese Atomanlagen so schnell wie möglich angreifen, um das zu verhindern? Und warum zögert man dann so etwas raus und versucht es nicht jetzt?
Also, natürlich ist es im Interesse, diese Atomanlagen anzugreifen. Du wirst damit die Entwicklung einer Nuklearwaffe nicht verhindern können. Du kannst es nur verzögern. Aber auch das ist natürlich im israelischen Interesse. Das Problem ist aber, dass diese Anlagen natürlich gehärtet sind, dass sie teilweise unterirdisch sind. Du schaffst das nicht in einer Nacht. Gibt man diesen hervorragenden Aufsatz eines amerikanischen Strategen Ed Ludwig, der sagt, im Mittleren und Nahen Osten gilt immer die Parole, was immer du in einer Nacht schaffst. Und das schaffst du nicht in einer Nacht. Da musst du mehrere Wellen fliegen. Und es ist klar, wenn du diese Atomanlagen angreifst, dann zwingst du das Regime zu einer Reaktion. Das können die sich, glaube ich, nicht auf sich beruhen lassen. Und dann wären wir in diesem vollumfänglichen Krieg. Und wir haben ja gesehen, also es gibt ja auch, ich glaube, du hast es sogar berichtet, dass selbst Netanyahu aktiv an den Planungen für diesen Gegenschlag beteiligt war.
Ja, das stimmt.
Es gibt kein Interesse an dieser umfassenden Eskalation. Weder von den USA noch von den Europäern und wie wir heute Nacht gesehen haben, auch nicht von den Israelis. Und dann kannst du diese Atomanlage nicht angreifen, weil das würde Eskalation bedeuten, das würde Krieg bedeuten und du müsstest mehrere Wellen fliegen, um diese Atomanlagen eine Chance zu haben, sie so zu zerstören, dass du das Programm verlängern kannst. Als die Israelis, ich glaube 1982, den irakischen Reaktor in Osiriak angegriffen haben, mussten sie mehrere Wellen fliegen, um dieses Ding, um die Hülle überhaupt sozusagen zu knacken, so dass dann eine Bombe reingeschmissen werden konnte, die den Reaktor sozusagen zerstört hat. Und das zeigt dir schon, und da reden wir von den 80er Jahren, das zeigt dir schon, wie kompliziert das ist. Das schaffst du nicht in einer Nacht.
Aber das, was du jetzt berichtest, das klingt ja fast so, als sei das sehr wahrscheinlich, dass der Iran eine Atommacht wird, wenn es so schwierig wird, sie anzugreifen und es auch keine Strategie so wirklich gibt, wie man die Iraner davon aufhält. Also ich habe keine Geheimdiensterkenntnisse darüber, aber ich lese über das, was andere schreiben, was eine mögliche Anreicherung, Urananreicherung angeht und was die Frage angeht, wie schnell der Iran fähig wäre, eine Atombombe zu haben. Und da ist mittlerweile ja von Monaten die Rede. Gehst du davon aus, dass der Iran eine Nuklearmacht wird?
Also die Geheimdienste sagen momentan, das kannst du auch nachlesen, dass wohl die Entscheidung im Iran noch nicht gefallen sei. Nehmen wir das mal hin.
Aber ganz kurz, damit unsere Zuhörer das verstehen, die Entscheidung nicht gefallen, was würde für Leute dagegen sprechen?
Was dagegen sprechen würde, wäre die Befürchtung, dass es sich dann eine Koalition zwischen Israel und den arabischen Staaten zusammentut, die dann in der Tat diese Wellen fliegt und bereit ist, diesen Krieg zu riskieren oder einzugehen. Ja. Mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und der Briten.
Dass da so viele Fanatiker am Werk sind, dass sie so viele strategische Denkprozesse gar nicht angehen würden.
Ja, das weiß ich nicht. Also die Mullahs sind crazy, natürlich in vielen. Aber das zeigt ja auch dieses Ding heute Nacht. Sie wollen auch überleben. Und eine Nuklearwaffe sozusagen zu haben, könnte diesen umfänglichen Krieg herbeiführen, der am Ende den Sturz des Regimes zur Folge hat. Das wollen die natürlich auch nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, sie treffen diese Entscheidung. Dann in der Tat sind sie nicht weit davon entfernt, diese Nuklearwaffe zu produzieren. Das muss man ganz einfach so sagen. Denn bis sie angereichert haben auf 90%, das ist ihr Design, das sie brauchen, dauert es nicht mehr lange, dann müssen sie die Sprengköpfe herstellen, dann müssen sie sozusagen dieses technische Problem, Sprengköpfe auf Trägersysteme, also auf Raketen drauf lösen. Und da reden wir von, ich weiß nicht, in einem Jahr, anderthalb Jahren, dann hätten sie nicht nur Nuklearwaffen, sondern auch welche, die sie wirklich einsetzen könnten.
Wenn wir uns.
Aber jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn du mir den Gedanken erlaubst, Paul. Das Scheitern des Angriffes auf Israel vor einer Woche könnte paradoxerweise nach sich ziehen, dass der Iran jetzt die Entscheidung zur Produktion einer Nuklearwaffe wirklich trifft. Weil sie sehen, dass sie mit den konventionellen Mitteln, die sie haben, Israel nur extrem schwer angreifen können.
Also du glaubst, dass es sozusagen auch ein Test war, um zu sehen, was man erreichen kann, mit dem Beschuss von ja wirklich einer Menge ballistischer Raketen plus Drohnen. Und man hat gesehen, 99% wurden abgeschossen und nicht nur von Israelis und Amerikanern, sondern auch noch von Jordanien, Saudi-Arabien und Ägypten. Das ist ja etwas, was den Iranern auch sehr zu denken geben müsste, oder?
Das ist genau das, was ich meine. Und jetzt hast du, ich meine, der Iran liegt relativ weit von Israel entfernt. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach wie die Russen die Armee über die Grenze schicken. Ja, also du musst sowas natürlich mit Raketen machen. Und jetzt stellst du plötzlich fest, das israelische Luftverteidigungssystem ist in der Lage, deine Raketen runterzuholen. Gut, wenn sie jetzt vielleicht 500 oder 600 rübergeschickt hätten, wären welche durchgekommen. Aber 300 ist schon eine Menge. Die wurden runtergeholt. Die wurden teilweise runtergeholt, bevor sie überhaupt israelischen Luftraum erreicht haben. Nämlich durch Staaten, arabische Staaten, unter der Hilfe der Franzosen, der Briten und der Amerikaner. Also stellt sich doch jetzt im Iran die Frage, wo ist denn jetzt dein abschreckendes Potenzial? Womit kannst du denn drohen, wenn deine größte, beste Waffe angesichts der Geografie, in der du liegst, mit Blick auf Israel, wenn die nicht zieht. Und dann kann man natürlich jetzt argumentieren, wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, jetzt müssen wir nuklear gehen, weil wir sehen, dass unser Raketenarsenal jetzt nicht so wahnsinnig viel hilft, Staaten zu erpressen, Staaten einzuschüchtern oder sie gar nicht zu greifen.
Carlo, wenn wir auf Israel schauen, jetzt nach diesem Schlag, gehst du davon aus, dass Politiker wie Joe Biden, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, könnten noch sehr viele weitere aufzählen, sauer darüber sind, dass die Israelis das gemacht haben, weil sie doch hier aufgetreten sind? Und ich habe mich die ganze Zeit darüber gewundert, aber ich habe auch mit einzelnen Ministern gesprochen, schon Anfang der Woche, die völlig verwundert waren, als ich ihnen gesagt habe, naja, also meinen Kenntnis nach werden die Israelis in jedem Fall angreifen. Und ich dann immer aus Deutschland hörte, aber das wäre doch ein totaler Fehler, weil jetzt hätten sie eben die internationale Welt auf ihrer Seite und wenn sie angreifen würden, das wäre ein Riesenrisiko. Und ganz, ganz lange, gerade in Deutschland, dieser Glaube da war, wir können die schon noch davon abhalten. So, jetzt ist es passiert, aber am Ende ist dann doch nicht viel passiert. Was bedeutet das für das Standing von Israel in diesen schwierigen Zeiten ja weiter?
Ich glaube sozusagen mit Blick auf Israel und seine Verbündeten ist das die beste Option, die Israel wählen konnte. Auf der einen Seite macht Israel was? Das war wichtig mit Blick auf den Iran. Das war aber auch wichtig, und das kannst du viel besser einschätzen als ich, weil du gerade vor Ort bist. Das war aber auch wichtig mit Blick auf die innenpolitische Stimmung in Israel. Und gleichzeitig ist es so begrenzt, dass es jetzt nicht die USA oder die Europäer, Klammer auf, die Deutschen überschätzen komplett ihren Einfluss, den sie in diesen harten Sicherheitsfragen auf Israel oder irgendwelche arabische Staaten haben. Also zu glauben, dass wenn wir dahin gehen und sagen, mach es nicht, dass irgendein Israeli sagt, naja, wenn die Deutschen das sagen, wir sollen es nicht machen, dann hören wir da drauf. Ich glaube, das ist echt vermessen. Aber jetzt zurück. Also, mit Blick auf die israelische Bevölkerung, mit Blick auf den Iran, wichtig, aber gleichzeitig so begrenzt, dass es zu keiner Spaltung der Beziehungen Israels zu den USA, und da rede ich jetzt vor allen Dingen von den USA, bei den Europäern ist es ja dann eher sozusagen wirtschaftlich und mit humanitärer Hilfe für die Palästinenser, dass es dazu keiner Spaltung kommt. Und jetzt kann man halt wieder zurück zu dem eigentlichen Problem, ich sage jetzt mal momentan, und das ist Hamas in Gaza und Hezbollah im Libanon.
Aber da gab es ja gerade vor der Frage, gibt es jetzt einen großen Krieg zwischen dem Iran und Israel, die Debatten um Rafah. Also die Frage, darf, kann Israel diese Offensive durchführen? Was ist mit Waffen aus dem Westen? Die massive Kritik an der humanitären Lage in Gaza. Glaubst du, dass diese Debatten, die direkt vor dieser Eskalation geführt wurden, jetzt genau gleich wieder zurückkommen? Oder wird sich das verändern?
Das wird sich graduell verändern. Sie kommen eigentlich genau gleich wieder zurück. Ja, aber stell dir mal vor, die Israelis hätten jetzt hart zugeschlagen, sodass der Iran reagiert hätte, dann hätten wir da dort das Chaos und die USA hätten sich da graduell zurückgezogen, weil sich Biden gerade im Wahlkampf befindet, dann stünden die Israelis jetzt alleine da. Also ich glaube, mit Blick auf Rafah wird es jetzt so sein, natürlich wird man weiter diskutieren, wie kann man die humanitäre Lage der Leute dort unten verbessern. Man wird auf die Israelis weiter einwirken, Pläne zu entwickeln, die halt nicht eine umfassende Offensive in Rafah vorsehen. Und irgendwo wird man sich dann treffen und dann werden beide Seiten letzten Endes ihre Politiken durchführen können. So war das eigentlich in dem ganzen Konflikt gegen die Hamas.
Wovon gehst du aus, wie lange der Krieg erst einmal in Gaza noch andauern wird? Was ist realistisch dafür? Bislang haben sie den Anführer Sinwar nicht gefunden, beziehungsweise eliminiert. Sie haben sehr, sehr viele Ziele nicht erreicht. Wie viel Zeit haben sie da doch?
Das kommt darauf an, wie sie die Operationsführung in Rafah machen. Und ich glaube, letzten Endes, es wird keine umfassende Operation in Rafah geben, sondern es wird eher den punktuellen Versuch geben, bestimmte Hamas-Strongholds da zu zerstören. Ich glaube nicht, dass wir sehen werden, einen umfassenden Einsatz der Luftwaffe, also einen Einsatz werden wir sehen, und Artilleriesystemen und so weiter, sondern wir werden eher Kommandooperationen sehen. Und das wird aber zur Folge haben, das muss man ganz klar sagen, das würde ich jetzt generell so sehen, Israelis werden ihre militärischen Ziele aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreichen, weil sie so oft ihre Operationsführung aufgrund des Drucks der Amerikaner umstellen mussten, dass dabei halt viele Sachen schiefgelaufen sind, beziehungsweise nichts gemacht werden konnten, die man eigentlich machen muss. Also nimm dieses Krankenhaus, wie hieß das nochmal, Schiefer?
Schiefer-Krankenhaus.
Ja. Da mussten die Israelis zweimal rein. Also das ist sozusagen eine Katastrophe bei der Operationsführung. Weil du nicht den Job, den du eigentlich machen wolltest, machen kannst, weil du deine Operationsführung beständig veränderst, weil internationaler Druck existiert.
Gehst du davon aus, dass, und darüber reden wir auch schon seit Monaten, eigentlich seit dem 7. Oktober und davor natürlich auch, dass im Norden noch mehr passieren wird, also dass es zu einem direkten Krieg zwischen der Hisbollah, die ja vom Iran unterstützt wird, kommen könnte, also dass die Hisbollah irgendwann Raketen auf Tel Aviv schießen könnte. Hältst du das für eine realistische Option?
Einmal so, ich würde jetzt nicht, also Israel hat das Problem, dass sie aus dem Norden fast 130.000, man nennt es internally displaced people haben. Das heißt, die haben den Norden geräumt, um die Leute in Schutz zu bringen vor Hisbollah. Und die sind ja jetzt in irgendwelchen Hotels oder weiß der Teufel wo in Israel.
Ja, überall verteilt.
So, Israel kann es sich nicht erlauben, den Norden dauerhaft aufzugeben. Und wenn sich die Hisbollah nicht zurückzieht, also sozusagen im Libanon so weit zurückzieht, dass der Norden nicht mehr erreichbar ist, dann wird Israel keine andere Wahl haben, als relativ stark gegen die Hisbollah vorzugehen. Weil ansonsten gibst du ein Streifen Land in Israel auf, weil du sagst, da können Leute nicht mehr friedlich leben. So, also es ist eine Frage, wie sich Diplomatie entwickelt. Das sieht momentan meines Erachtens sich positiv aus. Und die andere Frage ist halt eine sicherheitspolitische Frage. Und da muss man ganz einfach sagen, meine Perspektive, Israel kann auf Dauer nicht tolerieren, dass ein Teil seines Territoriums nicht bewohnbar ist, weil es halt eine Bedrohung seitens von der Hisbollah im Libanon gibt.
Carlo, du sprichst das Thema Diplomatie an. Jetzt gab es in dieser Woche einen kleinen oder größeren Eklat zwischen der deutschen Außenministerin und Benjamin Netanyahu. Sie war vor dem Angriff hier, hat mit ihm auch über den möglichen Angriff gesprochen, aber eben auch über die Situation in Gaza. Und da sind die beiden sehr aneinander geraten. Offenbar, so hat es eine israelische Journalistin berichtet. Ich habe auch aus Quellen gehört, dass dieser Bericht der Journalistin stimmt. Da geht es vor allem um die Frage, wie ist die humanitäre Situation? Offenbar hat Benjamin Netanyahu dort auf Bilder verwiesen, die man auch in den sozialen Netzwerken sehen konnte, dass die Lage da auch Menschen am Strand sitzen und dass es doch auch genügend Essen gäbe. Das war jetzt ins Unreine formuliert, das, wie sich Netanyahu dort offenbar gegeben hat und dass Annalena Baerbock dagegen argumentiert hat. Und dann ist das Ganze ziemlich eskaliert offenbar. Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, es ist das eine, was ich halt sage. Ich glaube, wir glauben, dass wir einen Einfluss auf Israel haben, den wir nicht haben, wenn es um die harten sicherheitspolitischen Fragen geht.
Also hätte Baerbock besser gar nicht erst zu ihm fahren sollen, aber es ist doch ihre Aufgabe als Außenministerin.
Ja, das ist völlig in Ordnung, dass sie da hinfährt. Das ist völlig in Ordnung. Aber es zeigt schon sozusagen, wie entschlossen die israelische Regierung ist, ihre Dinge durchzuführen, wenn sie es auch auf solchen Konfrontationen ankommen lässt. Und gleichzeitig zeigt es halt auch, und das muss man halt einfach sagen, da ist ja seitens Baerbock ist ja natürlich auch jede Menge Innenpolitik drin. Also hier kippt doch oder ist doch schon längst gekippt die Unterstützung Israels mit Blick auf die Operationsführung im Gazastreifen.
Und da setzt sie sich ja auch sehr von Olaf Scholz ab, ist zumindest mein Gefühl. Der kritisiert zwar auch latent, aber Annalena Baerbock ist ja, jetzt egal, ob man das gerechtfertigt oder ungerechtfertigt findet, jetzt einfach nur aus dem Blickwinkel der Analyse ist es so, dass Annalena Baerbock dort wahrscheinlich die kritischste ist, was Netanyahu angeht oder die direkteste beziehungsweise was die Operation in Gaza angeht.
Genau, weil sie auch, wäre meine Analyse, gegenüber ihrer eigenen Klientel, ja, sozusagen diese konsequente Orientierung am Völkerrecht durchhalten muss. Ja, und deswegen bringt sie ja diesen Punkt immer wieder an, mit der humanitären Situation, mit der Verhältnismäßigkeit. Aber das ist, glaube ich, eher für eine Klientel hier in Deutschland, für die grüne Klientel in Deutschland und für sozusagen andere soziale Gruppen hier in Deutschland, als dass sie ernsthaft glaubt, dass sie damit einen Einfluss auf Netanyahu hat. Also wenn wir uns diese ganzen Sachen seit dem 7. Oktober, weiß nicht, ob du das teilst, aber seit dem 7. Oktober ansehen, wer hat wirklich den Einfluss auf Israel? Das sind die USA.
Ja, und auch der ist begrenzt, ne? Also wenn ich mich erinnere, mein letztes Interview mit Netanyahu, das war Anfang März, Mitte März, da hat Joe Biden das erste Mal relativ deutlich Kritik geübt und hat gesagt, das sei eine rote Linie, Rafah, und da hat sich Netanyahu, so schien es zumindest für mich, fast gefreut, dass er darauf antworten kann und sich als starken Mann der Israelis darstellen kann, der eben sagt, mir geht's hier ums Wohl der Israelis, danke, liebe Verbündete, aber ich habe hier das letzte Wort.
Genau. Aber wenn jemand einen Einfluss hat, dann sind es die USA und der Rest nicht. Der Rest ist sozusagen Diplomatie, die zwar nicht unnötig ist, aber die sozusagen, wenn sie glaubt, dass sie einen Einfluss auf Israel hat, dann sozusagen verkennt sie die Situation in der Region.
So. Jetzt war aber ja der Druck, Carlo, war ja nun schon, haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, vor der Iran-Debatte gewaltig. Ja, also auch richtig. In den USA, was die Demokraten angeht, der Druck auf Joe Biden. Der öffentliche Druck ist ja nicht nur politischer und nicht nur grüner, wenn wir uns die Umfragen anschauen, auch in Deutschland, je nachdem, wie man die Frage stellt, aber über 60, in manchen 70% sagen, das, was Israel da mache, sei nicht verhältnismäßig und so weiter und so fort. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, dass sich da viele sehr leicht tun mit ihrer Kritik auch an der Armee und wenig berücksichtigen, wie schwer es dort ist zu kämpfen. Wenig historische Kontext auch herbeiziehen. Ich war selbst in Syrien und im Irak, als dort gekämpft wurde, als die USA gemeinsam mit dem Irak dort Mosul befreit hat. Also da habe ich niemanden gesehen, der auf der Straße war, hier im Westen und gesagt hat, die armen Menschen im Irak. Das soll jetzt auch nicht immer alles relativierend klingen, ja. Also ich habe auch großes Mitleid mit den Zivilisten in Gaza. Nur die öffentliche Debatte ist da schon sehr aufgeheizt gewesen.
Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Und dieser wichtige Punkt ist, dass die Leute nicht verstehen, und das ist jetzt wirklich auch völlig neutral gesprochen, ne? Die Leute nicht verstehen, was es heißt, im urbanen Gebiet zu kämpfen. Also es herrscht die Vorstellung vor, dass man da im Prinzip so kämpfen kann, wie wenn zwei Staaten irgendwo Krieg führen und sich auf der freien Fläche treffen. Ja, also Soldat erschießt dann Hamas oder Hamas erschießt dann israelische Soldaten. In diesem urbanen Gebiet mit einem Gegner, der sich unter Zivilisten versteckt, der Zivilisten benutzt, war es von Anfang an klar. Ich habe irgendwann mal am 7. Oktober gesagt, wir werden grausame Bilder bekommen und wir werden sie aushalten müssen. Und genau das ist nicht mehr gegeben. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ob das alles verhältnismäßig ist oder nicht. Aber ich glaube, die Vorstellung ist immer davon, man kann auch eine saubere Operation in einem urbanen Gebiet führen. Jetzt nochmal, sehr analytisch, und das wird für viele Zuhörerinnen, die du hast, sehr kalt klingen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Zahlen, die offiziellen Hamas-Zahlen über die Gefallenen und die Toten im Gazastreifen. Und wir nehmen die offiziellen Zahlen, die Israel ausgibt, wie viele Hamas-Kämpfer sie bereits eliminiert haben. Die sind beide vermutlich mal gelogen, aber wir haben nichts anderes. Und wenn du dann sozusagen die Ratio zwischen getöteten Hamas-Kämpfern und Zivilisten nimmst, hast du rein analytisch gesprochen, ist keine Bewertung, hast du eine bessere Ratio als bei dem Versuch, Mosul zu befreien, ja, und bei anderen sozusagen Kämpfen, wo versucht worden ist, Städte, in denen Zivilisten waren, in denen aber auch Terroristen waren, von den Terroristen zu säubern.
Hast du, Carlo, du bist ja auch viel in großen Städten unterwegs, in Berlin Mitte, in anderen Bereichen, wo auch viele Menschen unterwegs sind, die das sicherlich sehr anders sehen oder vielleicht anders analysieren. Ja. Kommst du mit diesen Argumenten in Berlin-Kreuzberg, weiß nicht, wie oft du da bist, oder in Neukölln oder wo auch immer, kommst du damit noch durch oder sagen die dann alle, du bist ein eiskaltes Arschloch und das sind Menschenleben? Wie kann man da noch diskutieren?
Also ich kann über diese Frage nicht diskutieren und man kann über diese Frage nicht diskutieren. Weil was passiert, ist das, was immer passiert, ich meine, das ist der fünfte Krieg, den Israel gegen die Hamas führt. Der umfänglichste, aber der fünfte Krieg. Und die anderen vier vorher, Israel militärisch eigentlich alle gewonnen und politisch, medial alle verloren. Und das ist jetzt genau der Fall. Israel hat diesen Krieg sozusagen in den Köpfen und in den Augen der internationalen Gemeinschaften, und damit meine ich die Menschen, schon längst verloren. Weil halt die Bilder, die produziert werden und sozusagen die Kontrolle über diese Bilder hat halt die Hamas, weil die halt furchtbar sind. Und du kannst mit den Leuten nicht reden, weil die halt nur das Leid der Palästinenser sehen, was in der Tat auch furchtbar ist. Also sozusagen, da gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Und damit wird Israel sofort in die Ecke sozusagen des Verbrecherstaates gestellt.
Carlo, wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten viel noch über Israel diskutieren, über das, was in Gaza passiert mit der Hisbollah. Mein Eindruck ist, dass vielleicht zum Abschluss das jetzt und vielleicht auch wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich in den letzten Tagen, so wie ich, Tage und Nächte um die Ohren geschlafen haben. Du merkst schon, meine Stimme ist schon vollkommen weg. Also normalerweise würde ich dabei zumindest ein paar Drinks zu mir nehmen und nicht nur Kaffee. Ja. Nein, aber die ja wirklich, also das habe ich auch gemerkt an den persönlichen Reaktionen so, was man so aus dem Familienumfeld und Freundesumfeld bekommt. Die Sorge war so groß wieder wie am 24. Februar 2022. Ja, das war so mein Eindruck. Absolut. Und das versuche ich ja immer, haben wir beim letzten Mal auch schon versucht, als Positives zum Abschluss. Da können wir doch jetzt zumindest vorerst ein bisschen Entwarnung geben, oder?
Ja, also das große Risiko, dass diese Region in einen allumfassenden regionalen Krieg bei denen wir dann am Ende auch nicht wissen, wie aktiv die Amerikaner da einsteigen werden und andere nicht regionale Mächte, das ist momentan nicht existent. Und das ist wirklich eine gute Nachricht.
Danke, Carlo. Vielen Dank, dass du da warst. Jetzt wurde mir gesagt, ich muss am Ende dringend dazu auffordern, es passt immer so gar nicht zu den Themen, aber für unseren Podcast abzustimmen beim sogenannten, wie heißt das? Podcastpreis, genau, beim
Podcastpreis. Ja.
Das findet man nämlich bei uns hier in den sogenannten Shownotes. Und bitte unbedingt auch diese Folge wieder so hervorragend bewerten wie die letzte Folge mit Carlo Marsala. Und natürlich so viel hören und Kommentare schreiben und Nachrichten schreiben, weil da freuen wir uns drüber und es gibt immer Anregungen dafür, was wir vielleicht nicht gesehen haben, anders sehen sollten und so weiter und so fort. Aber vor allem, Carlo, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es immer faszinierend, von dir deine Analysen und Eindrücke zu hören. Dankeschön.
Paul, ich danke dir.